Starke Kinder brauchen starke Eltern. Der Podcast, der dabei begleitet, wie Kinder zu starken Menschen heranwachsen, um all ihre Potenziale zu entfalten. Es braucht dafür nur eins. Es braucht starke Eltern. Dieser Podcast begleitet dabei, Stärken zu erkennen und zu leben, damit Kinder ihre ebenso sehen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg unserer Kinder.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Starke Kinder brauchen starke Eltern, der Podcast, der dich dabei begleitet zu wachsen, damit dein Kind wachsen kann. Mein Name ist Fritzi Quiel, ich bin Mutter zweier Kinder und Lerntherapeutin und ich begleite Eltern und ihre Kinder beim Entdecken ihrer Stärken. Eine, wie ich finde, wichtige Stärke ist das Fragenstellen. Über das Stellen von Fragen gelangst du zu wissen, über Dinge Bescheid zu wissen, das gibt dir Sicherheit. Und wenn du dich sicher fühlst, dann kannst du dein ganzes Potenzial entfalten. Und ich habe viele Fragen gesammelt, denn heute begleitet mich im Gespräch Bärbel Koch. Sie ist Logopädin und meine perfekte Gesprächspartnerin für heute. Hallo Bärbel.
Hallo Fritzi. Ich freue mich total.
Ich mich auch. Ich glaube, wir sind beide ein bisschen aufgeregt.
Jo.
Aber es gehört dazu, eine gesunde Anspannung. Vielleicht, bevor wir richtig ins Thema sprechen und redend einsteigen, erzähl uns doch mal ein bisschen über dich. Wer bist du? Wo kommst du her? Warum bist du Logopädin?
Ja, wer bin ich? Ich bin eine Frau, verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder, bin auch schon Oma und komme aus dem schönen Baden-Württemberg, was man aber nicht unbedingt hört, weil ich nicht hier geboren bin. Und warum bin ich Logopädin? Das ist eine gute Frage. Ich wusste lange nicht, was ich überhaupt für einen Beruf erlernen soll. Mhm. Und bin eigentlich eher da so, durch Zufall würde ich jetzt nicht sagen, aber es hat sich dann so ergeben. Und erst nach vielen, vielen Jahren konnte ich wirklich sagen, das ist der Beruf, den ich hätte wählen sollen. Also das ist genau der richtige Beruf, den ich gewählt habe. Aber das war nicht von Anfang an so und mittlerweile bin ich sehr, sehr glücklich mit meinem Beruf und erfreue mich an den vielen Kindern, die ich auch in Behandlung habe, weil ich vor allem seit ein paar Jahren nur noch oder fast nur noch Kinder behandle.
Hast du denn mal was anderes gelernt?
Nee, ich habe angefangen, Erzieherin zu lernen, aber da habe ich gemerkt, das geht gar nicht. Das waren mir einfach zu viele Kinder auf einem Haufen.
Ja.
Das ging nicht. Und bei der Logopädie ist es ja meistens so, dass man nur mit einer Person oder einem Kind oder einem Erwachsenen zu tun hat. Vielleicht mal eine Gruppentherapie, aber über 5 sind das dann auch normalerweise nicht.
Was fasst doch mal grob zusammen für mich, was macht denn ein Logopäde, eine Logopädin? Wo genau brauche ich deine Unterstützung? Bei welchen Problematiken?
Wenn du zum Beispiel als Kind lispelst oder irgendwelche Laute nicht richtig aussprechen kannst, wenn du vielleicht auch Stimmprobleme hast. Manche Kinder haben ja auch so eine Heiserkeit, die nicht wieder weggeht. Aber das gibt es auch natürlich bei Erwachsenen. Es gibt Problematiken, dass man nicht richtig schluckt und dadurch die Zunge falsch verwendet. Hört sich erstmal komisch an, aber man drückt praktisch mit der Zunge an Stellen, wo man nicht hindrücken soll. Und dann verschieben sich die Zähne. Da muss man irgendwann in kieferorthopädische Behandlung. Und das wird oftmals begleitet von einer Logopädin, weil man praktisch dann ein richtiges Schluckmuster trainieren muss und sich aneignen muss. Und ja, also bei den Erwachsenen sind es dann halt Schlaganfälle oder Hirnblutungen, wo dann die Sprache teilweise weg ist oder auch tatsächlich nicht mehr geschluckt werden kann. Ja, gibt ganz, ganz viele Bereiche, die wir abdecken.
Wer ist denn der einfachere Patient oder Klient? Der Erwachsene oder das Kind?
Oh, das kann ich so gar nicht sagen.
Gemeine Frage.
Das ist wirklich schwierig, weil man könnte jetzt denken, naja, Kinder sind irgendwie anstrengender oder so. Aber auch, also jeder Mensch ist so unterschiedlich. Und es gibt, ich würde mal sagen, es gibt verschiedene Menschentypen.
Ja.
Und da kann man vielleicht schon sagen, der Angenehme ist so der, der halt immer zu allem Ja sagt, ne? Und immer schön mitmacht und sich leiten lässt, wobei ich das auch nicht so sehr gesund finde, wenn ein Kind nur immer, ich sag jetzt mal, kuscht und und die Kinder, die eher auf ich bin aber der Bestimmer, und das gibt es natürlich auch bei Erwachsenen, dann wird es halt für mich ein bisschen anstrengender, aber für mich ist jeder Menschentyp, das also praktisch gleichwertig. Und das ist ja auch das Schöne, dass ich da unterschiedliche Menschentypen vor mir sitzen habe und immer eine neue Herausforderung auch.
Also der Gedanke daran, dass ich meine Stimme, dass ich heiser bin und nicht reden darf, ist ja rein beruflich gesehen fürchterlich, aber auch, glaube ich, privat gesehen fürchterlich, weil, wie gesagt, dann bin ich ja ganz schön arg beschnitten in meiner Art, mich zu verständlich zu machen. Wie wichtig ist also Sprechen?
Reden wir mal von Kommunikation. Und es gibt ja diesen Spruch, man kann nicht nicht kommunizieren.
Ja.
Und Kommunikation ist ja nicht nur das Sprechen, also durch den Mund, sondern eben auch Mimik, Gestik, Gebärden.
Ja, das stimmt.
Aber wenn du dir, also du bist wahrscheinlich auch jemand, der einfach sehr, sehr gerne redet. Und wenn du jetzt nicht mehr reden könntest, das wäre ja für dich psychisch eine Katastrophe.
Ja.
Ne? Es gibt vielleicht Menschen, die eher ruhiger sind, die auch gar nicht so viel reden wollen, die froh sind, wenn sie mal nicht angesprochen werden. Aber letzten Endes braucht jeder irgendeine Art der Kommunikation. Hm. Und die einfachste ist natürlich das Reden. Ne?
Ja.
Und egal, ob es jetzt die Stimme ist oder dass ich mich vielleicht nicht ausdrücken kann, weil ich die Worte noch gar nicht kenne oder weil man mich andauernd falsch versteht oder ich die anderen gar nicht richtig verstehe, das ist natürlich echt einschneidend. Und ich würde sagen, das ist ja auch was, was dein ganzes Leben beeinflusst. Und deswegen ist es so wichtig, dass Logopäden da auch helfen können, damit da eine Ressource auch aufgemacht wird, ne?
Ich meine, wir sind ja im schulischen Kontext unterwegs, also ich jetzt auf jeden Fall. Wie wichtig ist das richtige Sprechen, falls man überhaupt sagen kann, was ist richtig, was ist falsches Sprechen, für unseren schulischen Werdegang und das, was darüber hinauskommt? Was glaubst du?
Also wenn wir jetzt mal erstmal die Artikulation nehmen, da kann man ja schon sagen, es gibt eben bestimmte Laute, die müssen auf bestimmte Art und Weise ausgesprochen werden. Und wenn jetzt eben ein Kind anstatt dem SCH immer ein S sagt, dann kann es halt sein, dass es beim Sprechen, nicht nur das beim Sprechen macht, sondern auch beim Schreiben und dadurch immer Schreibfehler hat, zum Beispiel. Es muss nicht sein, aber oftmals ist es so. Wenn jetzt ein Kind lispelt, das macht jetzt für das Schreiben und so und auch fürs Sprechen und verstanden werden normalerweise nichts. Ne? Aber wenn wir jetzt mal weitergehen und mal an den Wortschatz denken und ich habe einfach nicht genug Wörter, dann habe ich auch Probleme, Sätze zu machen, weil ich ja gar nicht so viel Wortschatz habe, wo ich zugreifen kann. Und wenn ich dann jetzt eben mal eine Bildbeschreibung machen muss oder einen Aufsatz schreiben muss und ich aber gar nicht weiß, wie ich das ausdrücken soll, was da auf dem Bild zu sehen ist oder wenn ich eine Geschichte über mein Wochenende schreiben soll, wie soll ich das denn dann machen? Also da kann ich ja nur stichwortartig oder eben sehr einfache Wörter benutzen und nachher versteht man wahrscheinlich nicht, was ich wirklich meinte.
Ja.
Und das ist, finde ich, ein riesengroßes Thema und auch ein riesengroßes Problem, da ich merke, dass die Kinder immer weniger Wörter zur Verfügung haben und teilweise auch schon heftige grammatikalische Probleme haben.
Kommt das daher, dass die Medien so präsent sind, dass so viel nur noch am Handy passiert oder am Tablet, am Fernseher, dass das gute alte Buch ein bisschen in der Schublade verschwindet? Oder ist das gar nicht, hat das gar nichts vielleicht damit zu tun?
Vielleicht ja, aber man muss ja dann auch dagegen setzen, dann fehlt ja ein anderer Teil. Ne? Also ich glaube, wenn das ein ausgewogenes Maß hat und du schaust meinetwegen 1,5 Stunden am Tag in Fernseher oder in den Computer rein oder guckst dir irgendwelche Videos an, dann ist das ein Teil des Tages. Aber was passiert denn in den anderen Stunden?
Ja.
Redet jemand mit mir? Wer redet da mit mir? Ist die Qualität dessen, was ich da höre, so, dass ich damit was anfangen kann? Kann ich aus dem, was ich höre, neue Wörter zum Beispiel lernen? Oftmals erlebe ich, dass Eltern auch einen sehr, sehr einfachen und geringen Wortschatz gegenüber ihren Kindern verwenden, ob es bewusst ist oder unbewusst, und dadurch dann einfach viele Wörter gar nicht gelernt werden, weil sie nie hören. Und man benutzt vielleicht Sachen. Ne? Ich habe auch vor kurzem einen Vater gefragt, die sprechen zu Hause Rumänisch. Und wir hatten hier in der Therapie, ging es um die Zahnbürste.
Ja.
Und dann konnte das Kind eben nicht sagen, dass es Zahnbürste heißt. Und dann habe ich das Kind gefragt, weißt du denn, wie es auf Rumänisch heißt? Und da sagte es nein. Und dann habe ich nachher den Vater auch nochmal gefragt. Und dann habe ich tatsächlich gefragt, warum kann das Kind auf Rumänisch nicht sagen, was Zahnbürste bedeutet? Mhm. Und dann sagte der Vater, und so ist es dann auch, naja, ich sag halt immer nur, geh Zähne putzen.
Mhm. Ja.
Weißt du, und dessen ist man sich oftmals nicht so bewusst.
Ja,
man verwendet ganz viele Sachen und tut ganz viele Sachen und aber man verwendet nicht unbedingt die Wörter. Man sagt dann, leg das mal dahin oder tu das mal dahin. Hier in Baden-Württemberg wird oft tu benutzt, ne?
Ja.
Anstatt leg das bitte neben das Telefon oder leg den Stift bitte neben das Telefon. Ne? Und somit haben die Kinder natürlich wenig Chancen, Wörter aufzubauen.
Das heißt, wir Eltern sind unachtsam manchmal? Also jetzt nicht jetzt alle über einen Kamm scheren, aber ich meine, wenn ich jetzt so in mich hineinhorche und mal so überlege, ich glaube, ja, unser Kind sitzt vorm Fernseher, er guckt vieles und ich glaube, er hat durchaus überrascht er uns mit Dingen, die er dort mitnimmt.
Mhm.
Ich glaube auch, dass wir mit unseren beiden Kindern, mit der Großen als auch mit dem Kleinen, der ist 4, auch reden. Und mir ist es wichtig, dass wir nicht in der Babysprache mit den Kindern oder reden, sondern dass man, weil ich denke, auch ein 3- oder 4-jähriges Kind, mit dem kann man vernünftig reden, so wie ich mit dir auch rede. Mit dem muss ich nicht in einer piepsigen Stimme sprechen oder. Aber trotzdem glaube ich auch, dass wir vieles nicht benennen tatsächlich, glaube ich.
Ja, und also wir wollen ja auch, dass die Kinder später mehrere Variationen des Wortes haben. Also ich kann sagen, ich laufe und ich gehe und ich renne.
Ja.
Aber es gibt noch so viele andere Gangarten wie schlurfen, hüpfen. Hüpfen ist vielleicht auch noch ein Wort, was die Kinder gut kennen. Stolzieren, schlendern, solche Sachen. Benutzen wir solche Wörter?
Das heißt, also Achtsamkeit ist nicht, ich meine, das ist ja etwas auch, was ich bei meinen Schülerinnen oft ja auch, was ich vermisse, also, oder viele, es liegt nicht am Nicht-Können. Sie gehen mit sich selbst und mit dem, was sie machen, nicht achtsam um.
Mhm.
Also gerade wenn es um Sprache geht, glaube ich, es ist so meine Wahrnehmung, dass vieles ist da. Die haben alles, was sie brauchen, nur sie beachten nicht, was sie richtig machen. Sie machen es nicht bewusst, viele Dinge.
Mhm.
Und sie sprechen ja in der Regel eigentlich alle auch vernünftig. Also die wenigsten Kinder, die zu mir kommen, die bei mir mit einer Leserechtschreibschwierigkeit sind, sprechen schlecht.
Ja.
So. Also es ist eigentlich alles da, was es braucht, aber eben, ich glaube, die Achtsamkeit da drauf, sich selber zuzuhören beim Schreiben, weil ich glaube, wir sprechen auch alle mit in Gedanken.
Wobei man ja schon auch sagen muss, dass viele Wörter nicht so geschrieben werden, wie sie gesprochen werden. Das macht ja ganz viele Fehler auch.
Ja.
Ne? Also da müssen viele Regeln gelernt werden. Man muss sie wissen, wann man welche Regel anwendet und so. Und was mir dazu noch einfällt, was auch im Logopädischen teilweise auch therapiert wird, ist die phonologische Bewusstheit.
Können wir den Begriff nochmal auseinandernehmen?
Ja.
Weil das ist so ein Pff.
Also phonologische Bewusstheit ist praktisch das Wissen darum, dass jedes Wort einen Anfang und ein Ende und eventuell auch eine Mitte hat. Und die Mitte ist natürlich zwischen dem Anfang und dem Ende. Das können also mehrere Buchstaben sein oder mehrere Laute. Eigentlich redet man in der phonologischen Bewusstheit nicht von Buchstaben unbedingt, sondern von Lauten.
Mhm.
Weil wenn ich jetzt Stuhl sage, dann ist für mich der Anfang ein Sch. Ich schreibe aber kein Sch. Ne?
Ja.
Und für mich hat Stuhl auch kein H, wenn ich das in der phonologischen Bewusstheit auseinandernehme.
Ja.
Es ist Also das ist praktisch so ein Meta-Wissen über Sprache, über ein Wort. Ich muss Wörter eben auseinandernehmen können und auch wieder zusammensetzen können. Das ist dann praktisch dieses Lesen und Schreiben. Und ich kann das auch trainieren, ohne dass ein Kind irgendeinen Buchstaben schon lesen und schreiben kann.
Ja.
Ich muss zum Beispiel bei einer phonologischen Bewusstheit geht es auch um Reime, Reime erkennen und selber Reime ja. finden. Wie viele Silben hat ein Wort? Welches ist länger, welches ist kürzer? Das Zusammensetzen eben nicht nur von Lauten, sondern auch von Wörtern, so Hauptwörter, die zusammengesetzt werden, wie Fußball, Stadion zum Beispiel. Oder Silben zusammensetzen, wie ba, na, ne? Eben zusammensetzen ja. oder auseinandernehmen. Hat für mich auch was mit einem Gefühl zu tun. Mhm. Also, dass ich irgendwie, ja, das ein Gefühl für die Sprache oder für das ja. Wort habe, unabhängig von dem, was es bedeutet.
Ja.
Die Bedeutung hat da gar nichts mehr mit zu tun.
Das heißt, wenn ich in der Lage bin, auf Bein irgendein Wort zu reimen, was es vielleicht gar nicht gibt.
Ja, genau.
Fällt mir jetzt nichts ein, aber...
Zum Beispiel Flein.
Also das Spiel mit der Sprache.
Genau, das ist wirklich ein Spiel mit der Sprache, das... Viele Kinder lieben das auch
ja.
und die Kinder aber, die damit Probleme haben, die finden das überhaupt nicht lustig, weil sie dazu noch keinen Zugang haben. Und ich bemerke aber, wenn ich mit den Kindern schon vor der Schule solche Übungen mache,
ja.
dass sie dann auch leichter ins Lesen und Schreiben kommen.
Deswegen, wo beginnt denn dann eigentlich für uns Eltern vielleicht die Unterstützung? Wo beginnt sie? Wo fange ich am besten an? Wo geht's los mit dem Sprachlernen?
Also ganz, ganz, ganz der Anfang ist im Mutterleib, weil da hört das Kind auch schon Sprache. Natürlich noch nicht so, wie es jetzt hören ja. kann, wenn es älter ist, aber es bekommt Sprachmelodie mit, Sprachrhythmus, Pausen, lauter, leiser. Und dann natürlich, also ich letzten Endes wirklich von Beginn an, weil wenn das Kind die Sprache hört, nimmt es das auf, es kann am Anfang, wie beim Sehen, kann es damit noch nichts anfangen. Kriegt nur irgendwas mit, da redet irgendjemand was und dann sieht man vielleicht auch manchmal einen Mund, der sich da bewegt und so. Und dann, ja, baut sich das halt auf, so wie beim Sehen lernen, beim Laufen lernen, beim sich bewegen, die ganze Koordination, die wir ja auch brauchen für unseren Körper, lernen wir dann auch im Mund praktisch. Wie weit muss ich einen Kiefer aufmachen?
Ja.
Wo muss die Zunge hin? Was machen meine Lippen? Ist da Stimme dabei oder nicht? Das machen sich natürlich die Kinder überhaupt nicht bewusst. Das ist alles unbewusst. Ja. Aber es ist phänomenal, dass wir sowas lernen können. Und es bringt uns ja eigentlich keiner bei. Also im Normalfall sollte das ja einfach laufen. Also
ja. Also wir machen uns keine Gedanken, also ich mache mir eigentlich keine Gedanken darüber, wie ich spreche halt.
Ja, genau.
So.
Ja. Also es gibt auch ein Video, wo man einen Menschen praktisch wie so ein Röntgenbild sieht von der Seite.
Ja.
Aber das ist wie ein Film, also du hast nicht nur ein Bild, sondern und dann siehst du von der Seite, wie sich der Kiefer öffnet und schließt und die Zunge andauernd hin und her zappelt. Und denkst du, wow, was da passiert im Mund, das machen wir uns ja überhaupt nicht bewusst.
Okay. Kann ich irgendwas falsch machen? Außer mit meinem Kind vielleicht wirklich gar nicht zu reden?
Also, wenn, es gab ja diesen Versuch von, ich meine, es war ein Kaiser oder so, der verboten hat, mit weisen Kindern nicht gesprochen wird, sondern die so nur versorgt werden. Also die hatten Essen, die hatten Wärme, die wurden gewickelt, aber es wurde nicht mit ihnen gesprochen, die sind alle gestorben. Wir brauchen Sprache, wenn wir uns jetzt im Extremfall vorstellen, da ist jetzt ein Mensch, der tatsächlich nicht sprechen kann,
ja.
dann, aber das Kind wird umsorgt und es wird sonst irgendwie kommuniziert, dann funktioniert das ja auch, aber es wird nicht sprechen lernen, so wie mit diesen Wolfskindern oder so. Ne? Klar, wir sollten reden mit den Kindern und wir sollten auch uns nicht so viel Gedanken machen, wie kann ich es meinem Kind leicht machen? Also wie kann ich das, was ich sage, möglichst einfach gestalten, damit mein Kind damit was anfangen kann? Es gibt Momente, wo ich darauf Einfluss nehme, wie soll ich sagen, also wenn jetzt da ein Baby liegt, ne, dann rede ich ja mit dem Baby auch, das versteht natürlich noch nichts, aber ich würde wirklich jedem raten, redet bitte mit euren Babys, erzählt denen was vom Wetter oder was ihr gerade da macht und ach guck mal und jetzt wo ist denn dein Händchen und ach da ist es ja und jetzt ziehen wir deine Jacke an und so, dass die Kinder auch das hören, was gerade passiert. Mhm. Die ganz Kleinen können noch nicht und auch noch die Dreijährigen, muss man überlegen, ab wann die Kinder das so einschätzen können, zeitlich, was wird passieren und was ist schon vergangen. Aber bis 3 würde ich auf jeden Fall sagen, es ist wichtig, dass wir das benennen und das beschreiben, was jetzt gerade passiert. Und nicht unbedingt, es ist schon passiert und ich sage erst einige Momente später, was jetzt gerade passiert ist, dann ist das bei den Kindern schon wieder weg.
Ne? Das heißt, dass immer der aktive Bezug auch zu dem da ist. Also wenn ich gerade dabei bin, mich eben anzuziehen, das heißt, wir ziehen jetzt die Jacke an, steck bitte den Arm hier, keine Ahnung.
Gut, das, ja, was ja genau, du? Zum Beispiel. Mhm. Mhm. Oder wenn man eben jetzt, was ich zusammen, Kuchen backt oder so, ne? dann ist es irgendwie auch natürlich, dass man dann genau das sagt, was man jetzt auch gerade macht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich ziehe meine Jacke an und dann ziehe ich erst meine Jacke an, ist das nicht so günstig, wie wenn ich sie wirklich gerade anziehe und sage, ich ziehe jetzt meine Jacke an.
Ja. Ne? Nee, dann hat der, falls so der Prozess des Anziehens, diese Worte ja gleich eine direkte, direkten praktischen Bezug und kann ich es besser verankern.
Ja. Genau.
Also wenn ich jetzt irgendwo in einem fremden Land bin, wo ich die Sprache nicht spreche und vermutlich einer jetzt gerade sagt, ich ziehe mir die Jacke an, kann ich das Wort, was dahinter ist, besser verinnerlichen, als wenn ich es vielleicht nur lesen würde irgendwann vielleicht.
Also
aber die ist das nicht, Entschuldigung, beim Sprachelernen sowieso, wenn ich eigentlich, man sagt doch, glaube ich, wenn ich jetzt überlege, mein Schulenglisch war, naja, war ganz okay, geht so. Aber ich werde nie, wenn ich irgendwo bin, vernünftig mich ausdrücken können. Ich habe ja Sprachhemmung ohne Ende. Mhm. Aber auch dieses Lernen der Sprache ist ja dann auch besser, eigentlich, wenn ich vor Ort bin, oder? Wenn ich direkt in dem Umfeld bin, wo dann auch nur so gesprochen wird, wo ich gar keine andere Wahl habe, oder? Es ist ja ähnlich.
So ist es auf jeden Fall viel einfacher. Also ich war mal 4 Wochen in Amerika, da habe ich viel, viel mehr gelernt wie in, was weiß ich, wie viele Stunden Englischunterricht. Ne? Weil ich war halt dort, die eine konnte ein bisschen Deutsch, okay, aber wir haben halt eigentlich nur auf Englisch gesprochen.
Ja.
Oder auf Amerikanisch. Und das, hat mir unheimlich viel gebracht. Hm. Auch ein Gefühl für diese Sprache zu bekommen.
Du hast ja ein Buch geschrieben. Ja. Ich habe es gelesen.
Schön.
Und Vielen Dank für dieses Buch, weil es doch mich jetzt hin und wieder doch mal so ein bisschen bremst, Dinge zu tun. Da geht es ums Korrigieren. Ne? Wenn mal grob zusammengefasst, glaube ich, widmest du dein Buch schon dem Machen von Fehlern. Es ist ein Pro für Fehler.
Genau, oder? Auf jeden Fall.
Ja, erzähl gerne mal ein bisschen darüber, weil ich glaube, Fehler machen gehört dazu.
Absolut. Und dann ist auch immer die Frage, was ist denn eigentlich ein Fehler? Ne? Also letzten Endes kann ich ja etwas erst gut oder perfekt machen, wenn ich lang genug geübt habe. Und letzten Endes ist der Weg zu der Perfektion eigentlich geebnet oder wie sagt man da? Ja, auf jeden Fall gehören Fehler einfach, also was heißt Fehler? Ne? Also ich mache etwas, weil ich es noch nicht besser kann. Aber dieses eine Mal machen hilft mir schon, beim nächsten Mal es noch mal besser zu machen. Aber es ist immer noch nicht perfekt. Aber vielleicht, wenn ich es 100 Mal probiert habe, dann kann ich es doch schon echt ganz gut.
Ja.
Ne? Und wenn ich jetzt, egal, also ich meine, wenn ein Kind anfängt zu sprechen und will Traktor sagen, Traktor ist so ein schweres Wort und es sagt vielleicht nur Dado, dann könnte man jetzt sagen, das ist ein Fehler. Aber es ist einfach nur ein Schritt auf dem Weg zum richtigen Wort Traktor.
Es braucht ja auch seine Zeit, richtig? Bis man bestimmte Laute im Mund bilden kann. Weil also mein Sohn ist jetzt 4. Er sagt zum Beispiel, oder muss ich immer dreimal nachfragen, meint er jetzt eine Tasse oder meint er eine Tasche? Mhm. Weil das SCH ist noch schwierig.
Ja.
Das ist dann schon manchmal böse nachzufragen. Da wird er ganz schön garstig. Weil aber ich frage nach, was er jetzt meint, weil was soll ich machen? Ich habe ja keine andere Wahl.
Ja, außer du könnt, also es gibt vielleicht Situationen, wo du erahnen kannst oder weißt du, wenn ihr gerade am Tisch seid und er sagt, Mama, gib mir mal die Tasse und ist es nirgendwo eine Tasche, dann ist es komisch, wenn du dann fragst, meinst du jetzt Tasse oder Tasche? Weil es ist irgendwie klar. Aber wenn es Situationen gibt, wo es für dich wirklich nicht klar ist, dann musst du fragen. Ansonsten ist es irgendwie so ein, also wenn du eigentlich weißt und du fragst nach, kann ich mir vorstellen, dass er da wütend wird.
Nee, ich glaube, es ist wirklich, er überschlägt sich manchmal. Er hat viel im Kopf, will viel erzählen und dann kommt alles raus. Und dann überschlägt sich und dann weiß keiner mehr so richtig am Ende, worum es geht. Deswegen.
Ja, was ich dann manchmal auch mache, dass ich das zusammenfasse, was ich gehört habe. Und wenn du halt Tasse gehört hast und er dann vielleicht gesagt hast, ja, und dann hat die eine Tasse gekauft und du warst nicht mit dabei. Und dann könntest du nämlich sagen, was war das denn für eine Tasse? Und wenn er dann da sagt, nee, ich meine doch nicht die Tasse, na, dann weißt du schon, ah, dann war es wieder die Tasche. Aber das ist typisch für das Alter. Und bis 5 Jahre sagt man, und auch teilweise 5,5, ist das völlig in Ordnung. Ja?
Was ich auch merke zum Beispiel ist die Kartoffel. Er macht das R und das T. Kart wird auch ein K.
Also
Witzigerweise.
Kartoffel ist R, hörst du nicht? Oder wie?
Naja, er macht eher Kartoffel. Ich glaube, es ist eher ein Kartoffel.
Okay. Also es gibt ja das R, hört man ja oftmals gar nicht, ne?
Ja, wir Berliner sprechen das ja per se nicht.
Ja.
Wir kennen kein R.
Ja, okay. Und das Kartoffel ist meistens, weil dieser Wechsel zwischen K und T noch ein bisschen schwer ist, ne? Also beim K muss hinten die Zunge nach oben, beim T vorne die Zunge. Und dann kann es sein, wenn er sehr schnell ist, dass er dann einfach aus einfachheitshalber praktisch einfach den gleichen Laut nochmal benutzt. Ne?
Wann wird denn das, wann sollte ich mir Gedanken machen?
Also ich würde gucken, ist es prinzipiell so, dass er bei jedem T ein K sagt? Nee, ne? Er ist 4. Also wenn er prinzipiell eigentlich alle Laute kann, außer dem SCH, würde ich mir eigentlich erstmal keine Gedanken machen, wenn das so bei einem Wort oder bei vielleicht zwei, dreien so ist. Wenn das eben mehr ist oder wirklich eine Regel wäre, dann müsste man sich da Gedanken machen, vor allem wenn das T zum K wird. Also andersrum ist es nicht so schlimm. Also wenn jetzt jedes K ein T ist, also die Kuh ist eine Tu und der Kaffee ist ein Taffee, das ist nicht schlimm. Also was heißt, ist nicht schlimm? Je nachdem, vom Alter her. Aber wenn jetzt das T zum K wird, also der T wird zum K und die Tulpe wird zur Kulpe, das ist nicht in Ordnung. Also da muss man schneller gucken, weil man sagt immer, wenn etwas von hinten nach vorne verlagert wird, also ein hinterer Laut, wie das K zum T nach vorne verlagert wird, das ist in der normalen Entwicklung enthalten. Aber dass etwas rückverlagert wird von T zum K, das ist nicht eine normale Entwicklung.
Aber woher soll ich denn als Elternteil wissen, was Vor- und Rückverlagern denn eigentlich ist? Ich meine, ich habe es jetzt schon ein paar Mal irgendwie durch Zufall gehört, durch meine Arbeit. Du natürlich weißt das auch durch deine Arbeit und Ausbildung, aber das normale Elternteil, was
Ja.
nichts mit Logopädie am Hut hat, wer kriegt denn das mit, außer dass ich mache, weiß ich nicht.
Das ist wirklich schwierig. Vor allem viele Eltern kriegen manche Sachen gar nicht mit. Die sind dann völlig so, wenn der Kinderarzt sagt, ja, hier, das Kind kann dies oder jenes nicht, dann sagen die, ja, wie, ist mir noch nie aufgefallen. Weil die so gewöhnt sind dran, dass das Kind so spricht. Manche Eltern merken was, gehen dann zum Kinderarzt. Der Kinderarzt sagt dann, nee, warten wir noch. Oder sie kriegen was vom Kindergarten, also von den Erziehern irgendwie gesagt. Aber tatsächlich ist es natürlich schwierig. Also ich finde das Gefühl der Eltern aber immer sehr, sehr gut. Also ich habe das Gefühl, dass das Gefühl der Eltern oft richtig ist, also wenn die merken, irgendwas stimmt hier nicht, dann ist eigentlich schon höchste Eisenbahn.
Da nicke ich, wir nicken hier beide ganz doll. Da möchte ich dir wirklich beipflichten. Das merke ich in meiner Arbeit auch. Und leider, glaube ich, oft wird auf das Gefühl von Eltern nicht gehört. Mhm. Oder überhaupt, wenn der Mensch ein Gefühl hat für irgendetwas, wird oft von anderen, die es glauben, besser zu wissen, vorsichtig formuliert, leider negiert. Das ist sehr, 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 sehr schade. Ja.
Also ich bin im Moment auch wirklich am Überlegen, wie man sowas ändern kann oder wirklich auf Kinderärzte mal zuzugehen und da auch ein bisschen aufklärerisch ein bisschen Sachen zu erklären oder auch, ich wünschte mir, dass so wie die diese Vorsorgeuntersuchung oder wie so einiges etabliert ist und ganz normal ist, dass es auch etwas geben soll, auch für die Eltern bezüglich der Sprache. Mhm. Also sei es irgendwelche Broschüren oder wirklich auch mal die Möglichkeit zu sagen, ich krieg mal ein Rezept vom Arzt, dass da mal jemand drüber guckt.
Hm. Ne? Also es gibt ja diesen unfassbar fiesen Fragebogen. Also ich weiß, wir hatten das im letzten Jahr und dann saß ich dann da vor dieser Liste an Wörtern und sollte entscheiden, kann mein Kind das jetzt sprechen, ja oder nein? Mhm. Ich war ein bisschen überfordert, weil mein Kind spricht viel und fleißig. Ja. Aber spricht er denn jetzt genau diese Wörter? Mhm. Und das war dann schon wieder wirklich schwierig, das für mich jetzt so zu entscheiden. Ich bin ja mit ihm tagtäglich zusammen. Also von daher weiß ich nicht, ob er, keine Ahnung, was da jetzt war, hüpft mit, über, drunter, keine Ahnung, welche Wörter das waren. Ich weiß es nicht. Ich war da wirklich überfordert mit. Ich kann nur sagen, er spricht. So. Habe ich bestimmt nicht richtig angekreuzt? Gab es das Feedback vom Kinderarzt war nach dem, was ich kreuzte, nicht gut genug, wie es hätte wohl sein sollen?
Ja.
Auch wieder schwierig. Habt ihr das, also hier in Berlin, vielleicht gibt es auch woanders, so eine Sprachlern-Tagebücher im Kindergarten? Mhm. Oder irgendwie, also die haben da so, für jedes Kind gibt es so eine Art Sprachlernbuch, Tagebuch. Und die hatten da jetzt auch bei ihm oder so ein Entwicklungskreis, also wo verschiedene Kompetenzen, unter anderem eben auch Sprache und Motorik und, wo eben im Alter von bis eben zum Kita-Austritt irgendwie markiert werden kann das Kind oder kann das Kind nicht.
Ich habe von diesen Lerntagebüchern gehört, ich arbeite ja nicht im Kindergarten, dass ich das nicht so weiß, aber ich weiß es tatsächlich nicht, ob es das hier in Baden-Württemberg auch gibt.
Aber wie hilfreich, also wir sind ja davon ausgegangen, wer merkt es denn, wenn nicht wir Eltern, ne?
Ja.
Das heißt, ich glaube auch ein Kinderarzt wird schwierig sein, der hat so 5 Minuten dieses Kind da vor sich sitzen, einmal im Jahr, eine Entscheidung eigentlich zu treffen, ist gut entwickelt oder nicht. Gut, ich denke rein körperlich, so das alles von außen her und ob wie die Bewegung ist, das mag sicherlich gut sein, aber ich glaube, das was im Kopf ist und ob das glaube ich, können diese U-Untersuchungen nicht abdecken. Und ich glaube, wir Eltern sind auch keine geeignete Größe, weil wir ja, glaube ich, häufig durch irgendeine Brille gucken, die das vielleicht sowieso alles nochmal anders machen. Wenn es ein Problem gibt, würden wir ja vermutlich in den seltensten Fällen wirklich, also fällt es schwer, glaube ich, einzugestehen, dass irgendetwas vielleicht nicht so läuft, wie es laufen sollte. Ich glaube, das ist die Frage, wer ist denn dann? Also dann bleibt doch der Kindergarten, / die Schule, sind doch die am häufigsten noch mit unseren Kindern Umgang pflegen und zu tun haben.
Ja.
Als sozusagen Instrument, falls etwas auffällig ist, oder?
Genau, also Kindergarten denke ich noch mehr als Schule. Weil in der Schule muss oft der Mund gehalten werden.
Stimmt.
Ne? Aber die Erzieher kriegen schon, denke ich, viel mit. Aber auch da kann dir ein Kind durchrutschen, wenn es einfach ein sehr ruhiges Kind ist und nicht viel redet. Und es gibt tatsächlich die Eltern, die ein sehr gutes Gespür haben und die schon früh merken, irgendwas ist hier nicht richtig. Die werden oftmals aber vom Kinderarzt dann weggeschickt. Und es gibt natürlich auch die Eltern, die alles bagatellisieren und sagen, ist nicht so schlimm, wird schon noch. Und vieles wird ja auch. Ne? Aber wir als Fachleute, wir können natürlich schon genauer sagen, weißt du, der eine, also jetzt wieder Vor- und Rückverlagerung, ne? Das kriegt man ja da nicht so mit. Man sagt nur, hat, also viele sagen nur, das Kind spricht undeutlich.
Ja.
Oder es kann halt das T nicht oder es kann nicht das F oder so. Oder kann ein paar Laute nicht. Aber was dann gemacht wird, ob der ausgelassen wird, ob der eben rück- oder vorverlagert, ob da die Luft falsch geführt wird, ob die Zunge keine Ahnung was macht, wissen wir ja nicht. Und die wissen aber auch nicht, wo sie hingucken müssen. Und ich meine, sie sind ja auch keine Logopäden, müssen sie ja auch nicht sein.
Ja.
Und also ich weiß, dass das viele Logopäden nicht mögen, was ich jetzt sage, aber ich fände es mega, wenn so wie in der Schweiz Logopäden im Kindergarten, in der Schule arbeiten würden.
Ja, die multiprofessionellen Teams, ne? Worüber ja viel auch ja auch bei uns in Deutschland gesprochen wird, genauso wie die Lerntherapie. Also ich zum Beispiel für meine Arbeit bräuchte eigentlich hier um die Ecke einen mir vertrauten Logopäden und oder auch Ergotherapeuten, weil das sind nun mal die beiden Professuren oder Berufszweige, auf die ich zurückgreifen muss, weil ich habe beispielsweise einen Jungen, der hat Schwierigkeiten in der Artikulation von bestimmten Lauten, ist aber dem geschuldet, weil der hat als einfach, also ist nicht, dass er es nicht kann und dass er nicht gefördert wird, aber der hat eine Lippengaum-Kieferspalte gehabt. Also da ist einfach die ganze Muskulatur, der ganze Mund muss neu lernen, die Laute zu bilden. Und der zum Beispiel, das ist aber wieder, wo wir am Ende, wo wir beim Sch sind, das war eben auch ganz spannend, weil wie bringe ich diesem Kind bei, die Laute, er kann sie nicht artikulieren, er kann sie nicht formulieren, aber er muss sie aufschreiben. So.
Ja.
Und das Witzige ist aber bei ihm, als habe ich, wir haben hart, er musste viel mitmachen, das arme Kind, aber er spricht es nicht, wie wir ein Sch sprechen, aber er kennt, dass sein Sch eben ein SCH ist und kein S und kein CH.
Sehr gut.
Und das war für mich wichtig, dass er für sich selber erstmal, kann er es selber für sich unterscheiden. So, und das fand ich super. Also wenn er es für sich, ist doch egal, wie er es jetzt formuliert. Wird es, man weiß es nicht, wird er es jemals richtig formulieren können? Keine Ahnung.
Mhm.
Und ich bewundere dieses Kind. Ich meine, wenn man überlegt, der ist, glaube ich, jetzt vierte Klasse. Und ich meine, man versteht ihn schwer, wenn man nicht weiß und wenn man nicht genau zuhört. Man muss sich darauf einlassen. Man muss Ruhe und Geduld haben. Man muss, und was dieser Junge, glaube ich, auch aushalten muss an Nachfragerei von seinen Gegenüber. Und was Schule, also, und dass diese Kinder dann immer noch zur Schule gehen, fröhlich und glücklich sind und. Riesen Respekt. Also, das ist so. Und da wäre es gut, wenn man da wirklich einen Menschen hätte, mit dem man eng zusammenarbeiten kann.
Mhm.
Und das wünsche ich mir, dass diese Berufszweige, dass wir da nicht Angst voreinander haben, uns die Klienten wegzunehmen, sondern dass wir wirklich eng miteinander arbeiten. Weil du kannst ja genauso ein LRS-Training machen, wie ich es ja auch machen kann als Logopädin. Nur glaube ich, ist deine Professur eigentlich eine andere, als ich, die vielleicht eher fürs Lesen und Schreiben Training. Aber wir brauchen beides.
Mhm.
So.
Ja, ja.
Mein großer Herzenswunsch.
Mhm.
Ja.
Ja, das fände ich auch total schön, wenn mehr interdisziplinär gearbeitet wird.
Mhm. Aber was kann ich denn, was gibt es denn für einfache, kleine, lustige Übungen, Tricks, Spiele, Kniffe für zu Hause, die ich grundsätzlich machen kann, unabhängig davon, ob ich jetzt ein Problem habe oder nicht, die einfach ein bisschen Freude bringen, die vielleicht auch für mich gut sind?
Fritzi, das ist jetzt echt schwierig, weil es gibt so viele Sachen, die man üben könnte. Was ich auf jeden Fall empfehle, ist schon von klein auf, wenn es denn möglich ist, den Kindern Sachen zu geben, auf denen sie anständig rumkauen müssen, also zu essen geben, und nicht versuchen, also alles weich zu kochen. Und also, weil wir brauchen einfach Kiefermuskulatur, und wir brauchen auch die Muskulatur, um den Mund zuzuhalten. Ne? Sonst fällt er nämlich immer auf.
Ja.
Was ich eine ganz schöne Übung und eine lustige Sache finde und was wir früher als Kinder gemacht haben, ist Spaghetti einsaugen.
Oh ja, mit oder ohne Tomatensauce?
Natürlich mit, ganz viel natürlich.
Okay, gut, das ist der Tipp des Tages.
Schöne lange Spaghetti und dann Genau. Das trainiert ganz, ganz viel.
Okay.
Ja, die Lippenmuskulatur, die Zungenmuskulatur, die Wangenmuskulatur. Also ein super Spiel.
Flutscht mit Soße ja auch ein bisschen besser als trocken,
Genau,
oder?
genau.
Alles klar. Das heißt, meine Aufgabe an der Stelle ist aushalten.
Mitmachen.
Mitmachen und aushalten.
Genau, und am besten Sachen anziehen, die dreckig werden können.
Das macht Sinn.
Und danach sich angucken im Spiegel und lachen.
Das klingt super.
Und dann danach natürlich auch nicht die Serviette nehmen und den Waschlappen, sondern erstmal mit der Zunge.
Genau. Okay, ich
Genau.
glaube, das können meine beiden Kinder sehr, sehr gut. Und ja, die Familie leckt auch manchmal einfach fröhlich den Teller ab.
Oder so, genau.
Wäre ja schade drum, ne?
Ja,
Das
ne?
ist schon richtig.
Ja.
Okay, also Spaghetti essen mit Soße.
Genau,
Und
einsaugen.
darf richtig rumschlabbern.
Genau.
Was noch? Gibt es noch eine kleckerfreie Variante?
Okay. Ja, ich liebe das zwar nicht, aber es gibt ja diese Gummispaghetti, so,
Ja.
weißt du, ich mag das überhaupt nicht, aber wer das gerne mag, die kann man dann natürlich nicht so einsaugen, aber man kann die ohne Hände, also man steckt sich praktisch das eine Ende in
Ja.
den Mund und dann muss man
Ja.
mit dem Mund so Sachen
Ja,
machen,
ich
damit man
verstehe.
das in den Mund bekommt. Oder Salzstangen einfach auch nur ein bisschen reinstecken und
Ja.
ohne Hände dann reinziehen
Ja.
und abbeißen und wieder, genau.
Ah ja.
Um die Zungenspitze ein bisschen zu trainieren, kann
Wofür
man
brauchen wir die?
ja
Entschuldigung.
für N, für L, für D, für T, für das S.
Wahnsinn.
Ja.
Ich weiß zu wenig.
Da kann man zum Beispiel, also nicht Chips, sondern so Kängurus, so kleine
Ja.
Jumpies heißen die, glaube ich.
Was zu essen?
Was zu essen. Genau, so
Essen geht
in
immer.
Richtung Chips geht
Ja.
das. Aber es ist so aus gebacken und es ist innen hohl.
Ja.
Und du legst es praktisch hinter deine Zähne, hinter die Schneidezähne oben
Ja.
und hältst es mit der Zungenspitze fest und versuchst es mit der Zungenspitze kaputt zu drücken. Kannst du dir das
Ja.
vorstellen?
Ja.
Genau. Also hinter die Zähne oben und dann
Ja.
festhalten und dann so fest drücken, dass es irgendwann Knack macht. Das ist ganz schön schwierig.
Okay.
Oder, was mir auch noch gerade einfällt, mit Kaugummi. Kaugummi versuchen mit der Zunge und mit den Zähnen und was du auch immer noch im Mund hast, zum Beispiel einen Würfel zu formen.
Oh, da
Ja?
brauche ich viel Kaugummi, oder?
Kannst du mal ausprobieren. Es geht auch mit wenig. Und für die
Okay.
ganz, die es wissen wollen, die holen sich die Buchstabensuppe, also die noch nicht gekochten Buchstaben von der
Ja.
Buchstabensuppe, und probieren die, ohne zu gucken, was sie im Mund haben, rauszufinden, welcher Buchstabe das ist.
Ungekocht, also ja, wir
Ungekocht.
brauchen die Konturen. Ei.
Oder was auch nett ist, also einfach um dieses Gefühl auch im Mund, weil ich finde, du brauchst ein Gefühl im Mund, wo liegt denn meine Zunge jetzt? Das läuft alles unbewusst, das weiß ich, aber man
Ja.
kann es so ein bisschen trainieren, wenn du Karottenscheiben machst
Ja.
und dann schneidest du, also das ist so ein bisschen Schnitzerarbeit, ja? Ein Viereck, ein Dreieck, ein Sternchen, ein Kreuz
Und dann tasten mit der
und
Zunge,
dann
was ich
wird
für
dir,
eine Form im
genau, dann wird dir das,
Eier.
ohne dass du das siehst, in den Mund gegeben und
Ja.
du musst dann rausfinden, was es ist.
Nächster Kindergeburtstag.
Genau. Und du kannst es ja dann aufmalen, dann müssen sie eben raten, was sie haben.
Das ist gut.
Ja.
Gibt es was mit Blubbern und Strohhalm? Ich meine Kinder blubbern sehr gerne mit einem Strohhalm in sämtlichen Getränken.
Worauf ich immer achte, wenn mit Strohhalm geblubbert wird, ist, dass die Kinder den Strohhalm möglichst mittig haben, also nicht so an der
Ja.
Seite und den auch nicht irgendwie zusammendrücken, sondern dass
Ja.
sie also lieber so ein bisschen die Lippen Richtung Kussmund oder so nach vorne schieben und so dann
Ja.
blubbern. Wenn man irgendwas mit Blasen oder Pusten macht, ist es immer gut, auch mal zu probieren, ob man das auch machen kann, ohne dass die Backen sich aufblasen.
Ja.
Ne? Weil wenn die Backen dick werden, wenn ich Seifenblasen mache oder wenn ich irgendwas wegblase oder so, dann bedeutet das, oder wenn ich eine Tröte habe, weißt du, kennst du die Partytröten?
Ja.
Wenn da die Backen zu dick werden, dann ist da einfach auch noch zu wenig Muskulatur, beziehungsweise die Lippen sind noch nicht
Okay.
kräftig genug. Genau. Also es kann eine Challenge sein, das mal auszuprobieren, dass die Wangen nicht sich aufblasen. Genau.
Also ich habe gerade so ein Spiel im Kopf, wo man über eine Tischplatte mit so einem Wattebausch den Wattebausch
Ja,
pusten darf, muss,
genau.
und der darf nicht runterfallen. Der
Genau.
muss auf der Platte bleiben.
Genau. Und da kann
Das
man eben,
heißt
ja.
also alles im Grunde genommen, wo ich irgendwie mein Gesicht für brauche, meine Muskulatur im engeren, im weiteren Sinne, ist grundsätzlich ein gutes Training.
Genau. Was auch nett ist und lustig und viele Kinder noch nicht so gut können, ist, ich nenne es immer Oma oder Opa-Sprache. Das ist jetzt ein bisschen gemein vielleicht, weil früher war es ja eher noch so, dass die Omas und Opas oftmals auch ohne Gebiss rumliefen.
Oh ja.
Und dann kann man eben so sprechen und das trainiert eben auch die Muskulatur.
Mit dem Korken im Mund.
Das auch, ja.
Tatsächlich. Oder mit geschlossenen Zügen kann man das auch sehr gut machen.
Das übe ich nicht
Also,
so gerne.
okay, warum? Aber es geht.
Es geht,
Warum?
weil also ich empfinde es zumindest so, dass die meisten Leute sowieso viel zu wenig den Mund öffnen.
Ach so.
Und auch gerade wenn ich mit den Kindern das S übe, dann machen die es
Ja.
oftmals von sich aus, weil sie ja nicht wollen, dass die Zunge rauskommt. Und
Ha.
dann sprechen die dann praktisch so. Ist zwar auch mal lustig
Okay.
zwischendurch, aber ich weiß nicht, was es, also hat nicht so wirklich viel Effekt.
Gut. Das heißt, Korken im Mund,
Genau,
ohne
Lippen.
Zähne sprechen.
Genau, ohne Zähne sprechen, genau. Oder, ja, was fällt mir da noch ein?
Ich glaube, dir kommen die Ideen dann auch in der
Ja,
Situation, wenn du das Kind vor
genau,
dir hast. So
genau.
jetzt auf ad hoc ist schwer. Ja, geht mir ähnlich.
Ja, oder dieses schöne Lied, ich weiß nicht, ob es schon rassistisch jetzt ist, aber dieses Lied Drei Chinesen mit dem Kontrabass,
Ja.
da ist ja auch, wird ja geübt, eben nur mit A, nur mit O, nur mit
Ja.
Ö oder so, ne? Das schult einfach auch so dieses, das hat so ein bisschen was von phonologischer Bewusstheit und wirklich alle Vokale dann zu ersetzen mit
Ja.
einem einzigen, das finde ich auch echt was Gutes.
Ja. Es fordert auch die Konzentration.
Absolut. Was wir mal gemacht haben, ist A und I miteinander zu vertauschen. Das ist dann
Oh.
fast für größere. Ja.
Oh, da brauche ich
Ja.
einen Text für. Das geht.
Ja, dann ist eben das ein Dis und Wasser ist
Ja.
Wisser und Wischen ist Waschen und das macht einfach mega
Ja.
Spaß. Das ist eher was für Ältere dann.
Ja, aber das ist gut. Und ich meine, es soll ja auch eigentlich mit Freude, alles, was mit Freude verbunden ist, macht es ja auch viel, viel leichter.
Ja, oder eben zu sagen, wir versuchen jetzt mal ganz viele Reimwörter zu finden. Also es gibt ja den Pumuckl, ich weiß nicht, wer den noch kennt und wer den noch schaut,
Ich kenne den.
der immer gesagt hat, was hat sich gereimt? Alles, was sich reimt, ist gut. Ne? Und
Ja.
du merkst auch bei den Kindern, wenn die gerade in dieser Reimphase sind, dann sage ich irgendwas und die nehmen das letzte Wort und reimen noch was drauf. Ne? Die sind dann richtig heiß drauf. Ne? Sich selber eigene Gedichte, ja, oder auch, es gibt ja auch diese Endlosschlangen von Wörtern, wo man dann sagt, okay, einer sagt ein Wort und der nächste muss das Wort beginnen mit dem letzten Buchstaben vom
Ja.
vorigen Wort, ne?
Ja.
Also da sind wir auch wieder bei der phonologischen Bewusstheit. Wenn ich sag, was ich Dach, dann sagst du China, dann sage ich Apfel, dann musst du sagen, was ich Luftballon
Laus.
zum Beispiel. Genau.
Ja, aber das sind ja Wunder, wie gesagt, das sind ja, da ist unsere Arbeit ja doch mitunter parallel. Also
In, ja.
ähnlich geartet, weil natürlich das Spiel mit der Sprache ist auch die Möglichkeit, immer zu gucken, wie finde ich den Zugang zum Kind? Womit kann ich ansetzen? Was klappt gut? Und tatsächlich, wenn zu mir Kinder kommen mit einer Leserechtschreibschwierigkeit, dann beginne ich in der Regel immer mit Reimen, mit Reimwörtern. Weil das ist für mich einfach zu erkennen, oder die haben Bilder. Welche Bilder reimen sich? Dann interessiert mich auch mal, wie viele Silben hat das Wort, welche Vokale sitzen auf den einzelnen Silben. Und so klappere ich mich da immer so Stück für Stück, hangere ich mich ran, wo sind genau die Schwierigkeiten. Und wenn ich merke, das klappt schon nicht, ne, dann setzen wir da halt weiter an. Reimen, eigentlich können sie alle. Es mag nicht jeder, aber. Das findet man relativ schnell raus. Aber dann zu erkennen, weil sich ein Wort reimt, ist ja in der Regel meist nur ein Laut verschieden. Das tatsächlich da und da scheiden sich dann doch schon wieder viele voneinander.
Ja.
Das haben dann die wenigsten erkannt, so die Logik dahinter, die Struktur.
Ja.
Ja.
Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, wir waren vorher bei meinem Buch.
Genau.
Und das mit den Fehlern und mit dem Korrigieren. Und da wollte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen, weil also wir alle mögen nicht so gern korrigiert werden. Und es kommt so ein bisschen drauf an, auch wie das passiert. Und wenn jetzt eben ein Kind sprechen lernt, dann macht es eben seine Fehler. Das ist ganz logisch. Und meistens ist auch so, dass am Anfang, wenn die Kinder anfangen zu sprechen, eben nicht korrigiert werden, weil es ist ja irgendwie klar, dass die noch nicht gut sprechen können. Und irgendwann fängt es dann aber an, dass man als Eltern oder als Erzieher oder als wer auch immer, Oma, Opa oder so, wir anfangen dann das Kind zu korrigieren. Und das ist gut gemeint, aber nicht unbedingt hilfreich, weil das Kind ja nur das sagen kann, was es eben jetzt gerade sagen kann.
Ja.
Und wir wissen jetzt nicht unbedingt, was das Kind gerade jetzt lernt. Und wenn wir jetzt anfangen zu korrigieren, indem wir auch vielleicht nur das nochmal nachsprechen, was derjenige gerade falsch gesagt hat, dann ist es meistens so, dass wir da wild durcheinander alles Mögliche korrigieren und nicht das, was das Kind jetzt gerade lernt, weil es gerade vielleicht irgendeine Konsonantenverbindung wie FL lernt und wir korrigieren aber irgendeine Satzstruktur oder so. Mhm. Ne? Und deswegen ist mein Anliegen und auch eigentlich meine Bitte oder mein Gedanke, den ich in die Welt bringen möchte, wir müssen uns nicht andauernd darüber Gedanken machen, was war da jetzt gerade falsch und wie kann ich das nochmal richtig in mein Sprechen einbauen. Es passiert manchmal ganz automatisch, aber wir müssen das eigentlich nicht machen, weil die Kinder sich genau das aus unserem Sprechen herausziehen, was sie jetzt gerade lernen müssen.
Ja.
Und das ist vielleicht nicht die Vergangenheitsform, sondern der Akkusativ zum Beispiel, ja. Und wir können uns da als Eltern entspannen und auch ich als Therapeut, ich kann mich da auch entspannen, weil ich praktisch in der Therapie, wenn mir das Kind von seinem Opa erzählt, der jetzt gestern mit ihm Traktor gefahren ist und da ist alles Mögliche falsch, ich höre dem Kind einfach zu und reagiere auf das, was das Kind gesagt hat, aber das, was wir gerade üben, um das es gerade geht, da kann es dann schon mal sein, dass ich da eine Korrektur einbaue. Ja. Aber alles andere lasse ich außen vor und bin einfach nur mit dem Kind.
Und als ich das gelesen habe, tatsächlich, das hat mir so ein bisschen die Parallelen auch zu meiner Arbeit gezeigt. Denn ich mache ja auch nicht an jedem einzelnen Fehler rum, den die Kinder machen. Also die Kinder, die zu mir kommen, da lege ich am Anfang erstmal Wert auf die Grundsachen, wie Satzanfänge bitte groß, am Ende eines Satzes einen Punkt, so einen I-Punkt darf man setzen und in der Regel, was ein Nomen ist, die Groß- und Kleinschreibung, das können sie auch. Das heißt, das sind die vier Sachen, auf die lege ich erstmal Wert und alles andere vernachlässige ich, weil ich kann nicht den K-Laut irgendwie machen, dann noch parallel die S-Laute und. Da wird der Hase verrückt.
Ja, genau.
Und auch jetzt bei meinem Kind, den lasse ich. Wenn er das mit der Vergangenheit komisch macht, dann soll er das mit der Vergangenheit machen. Ich vertraue darauf, dass wir alle hier so weit ordentlich sprechen, dass sich das fügen wird.
Ja, genau.
Ja, ja. Das war eine gute Erkenntnis. Vielen lieben Dank für diese Erkenntnis, ja.
Ja, und es ist manchmal wirklich erstaunlich, also, dass manche Kinder etwas dann auch in der Therapie mir irgendwie erzählen und ich sage dazu eben nichts oder nicke nur oder reagiere auf das, was das Kind gesagt hat und das Kind korrigiert sich dann selbst. Und das wäre aber nie passiert, wenn ich gleich irgendwie das korrigiert hätte.
Das stimmt.
Ne?
Ja, das ist geht ja hier nicht anders. Sie müssen die Chance haben, das, was sie getan haben, zu hinterfragen, drüber nachzudenken und dann eben das Verschriftliche auszubessern.
Ja.
Und auch das ist etwas, was ich sehe, Weil, wie gesagt, ich glaube, die Silben haben ihren Grund, wir sprechen in Gedanken immer irgendwie mit und ich glaube, das verlieren wir Erwachsenen, wir vergessen es. Es ist für uns halt voll normal, was wir da machen, aber wenn man sich mal so ein bisschen beobachtet beim Schreiben, wenn wir nämlich einen Fehler machen beim Schreiben, dann stocken wir ja. Das heißt, wir haben ja dieses gesunde Gespür dafür und jeder macht was, der eine schreibt in der Luft, der andere auf ein Stück Papier. Man schreibt ja dann, man versucht ja dann das Wortbild, was man eigentlich im Kopf hat, abzugleichen, ne? Das ist ganz, ganz spannend, ja. Weil also dieses Achtsamsein, das meine ich mit achtsamem Umgang. Weil ich glaube, wir haben das auch alle, wir können es, aber wir nehmen uns oft einfach auch nicht die Zeit, uns da in Ruhe zuzuhören. Und das.
Ja, also man redet ja auch immer wieder, dass es so wichtig ist, dem anderen aktiv zuzuhören. Aber was bedeutet das denn wirklich? Und für mich bedeutet aktiv zuzuhören nicht unbedingt, dass ich das nochmal sage, was der andere mir gerade gesagt hat,
Ja.
sondern zuhören und zu warten und dann vielleicht auch was dazu zu sagen. Aber ich finde, es ist viel aktiver, wenn ich nicht gleich losplappere und nicht gleich meine, irgendwas zu sagen zu müssen, sondern einfach mal erstmal abzuwarten.
Oh, aktiv zuhören. Das ist tatsächlich, ich meine, ich muss sagen, das konnte ich auch nicht immer. Das musste ich auch lernen, dass man dann die eigenen Gedanken mal zurückstellt, sondern dann bei dir bleibe. Sonst hänge ich in meinen Gedanken fest, habe dir aber ja gar nicht zugehört. Auch wenn ich dir zugehört habe. So, dann reden wir aneinander vorbei. Und das wäre sehr, sehr schlecht. So, also was nehmen wir mit? Lass es uns zusammenfassen. Also, dein Buch verlinken wir, weil ich finde, man sollte es lesen. Und dann kann man sich die Gedanken darüber machen, ob man das so eins zu eins umsetzt, wie du es vorschlägst, oder sich das rauszieht, was für einen wichtig ist. Ich finde es grundsätzlich gut, dass man darüber spricht. Dann haben wir ein paar super Tipps. Nudeln essen mit Soße, Spaghetti mit Soße essen.
Ja.
Unbedingt, das ist hängen geblieben. Reimen, 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 reimen und ein bisschen darauf vertrauen, alles wird gut, ne?
Ja, viele sagen mir dann, ja, alles wird gut, du kannst ja auch nicht immer nur abwarten, ne? Natürlich gibt es auch Dinge, wo man hingucken muss und auch unterstützen darf. Aber ich habe schon so viele Gespräche geführt, wo Eltern mir sagten, oh, ich mache mir so viele Sorgen und das wird vielleicht nie was und was machen wir denn, wenn? Und ich dann erstmal gesagt habe, so jetzt erstmal runterkommen. Und dein Kind hat das und das schon alles geschafft. Warum soll es jetzt nicht noch mehr schaffen? Und jetzt, ja, und wir üben so viel. Und dann sagt, ihr übt jetzt erstmal 3 Wochen gar nichts. Und du korrigierst auch überhaupt nichts mehr. Lass mal einfach Ruhe einkehren. Und dann kriege ich danach gesagt, der hat so einen Sprung gemacht, wir haben doch gar nichts getan. Aber genau das
Wahnsinn, ne?
war's, ne?
Ja.
Weil stell dir vor, du hast andauernd das Gefühl, da ist jemand, der sich Sorgen macht um dich, irgendwas stimmt mit dir nicht, es wird andauernd
Ja.
geübt, andauernd korrigiert. Das ist so ein Druck, der auf dir lastet. Wie
Ja.
willst du dich denn da entfalten?
Nee, das stimmt. Wir sind am Ende. Liebe Bärbel, also wir verlinken alles Mögliche, keine Ahnung, wir sammeln alle möglichen Links, die wichtig sind. Vielleicht hast du noch ein paar tolle Links, die passend zum Thema, zum Sprachelernen sind, die dir noch im Nachhinein einfallen. Die pflegen wir dann mit ein. Ja, vielen lieben Dank.
Eine Sache noch,
Ja.
jeder, der hier zuhört und sagt, Mensch, ich habe da mal eine Frage an die Logopädin. Es wird auf jeden Fall einen Link geben zu meiner Insta-Seite und zu meiner Webseite und zu also einfach eine E-Mail-Adresse. Ihr dürft mir wirklich jederzeit eine E-Mail schreiben, eine Frage stellen. Ich liebe es, Fragen zu beantworten. Also immer drauf los.
Vielen lieben Dank, dass du mein Gast warst. Vielleicht hört man und sprechen wir auf jeden Fall vielleicht noch mal wieder. Ich würde mich sehr freuen. Es findet sich immer etwas, worüber man reden kann. Dann sage ich tschüss, vielen lieben Dank.
Ja, also vielen Dank für die Einladung. Ich fand es super schön, mit dir zu sprechen und freue mich auf alles, was noch kommen wird.
Dann sagen wir beide tschüss und
Tschüss!
winken in die Kamera. Weitere Infos und alle hier gehörten Audiobeiträge findet ihr auch als Wortbeiträge auf der Internetseite www.lib-berlin.de.